NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Gerd Westphal liest die zweite von vier Folgen der Erzählung Tristan von Thomas Mann. In einem Brief an seinen Bruder Heinrich hat Thomas Mann diese Novelle als eine Burleske bezeichnet. Sie spielt in einem Sanatorium namens Einfried. In der Atmosphäre von Krankheit und Morbidität stellt Thomas Mann zwei Figuren einander gegenüber, die jede für sich extreme Repräsentanten bürgerlicher Existenz sind. Den Großkaufmann Klöterjan und den Schriftsteller Detlef Spinell. Klöterjan bringt seine Frau Gabriele in das Sanatorium, damit sie eine Erkrankung der Luftröhre auskuriert, an der sie seit der Geburt eines Kindes leidet. Die kränkelnde, zerbrechlich schöne Kaufmannsgattin begegnet in Einfried eben jenem einzelgängerischen Literaten Spinell, dem ersten Schriftsteller, den sie überhaupt kennenlernt. Er hat riesige Füße und große kariöse Zähne und wird von den anderen Sanatoriumsgästen der verweste Säugling genannt. Nach der Abreise ihres Gatten entspinnt sich allmählich der Kontakt zwischen Frau Klöterjan und Herrn Spinell. Im Konversationszimmer kommt es zu einem Gespräch, bei dem auch die Rätin Satz anwesend ist.
Das Konversationszimmer war geräumig und schön. Die hohe weiße Flügeltür zu dem anstoßenden Billardraume stand weit geöffnet, wo die Herren mit den unbeherrschten Beinen und andere sich vergnügten. Andererseits gewährte eine Glastür den Ausblick auf die breite Terrasse und den Garten. Seitwärts davon stand ein Piano. Ein grün ausgeschlagener Spieltisch war vorhanden, an dem der diabetische General mit ein paar anderen Herren Whist spielte. Damen lasen und waren mit Handarbeiten beschäftigt. Ein eiserner Ofen besorgte die Heizung, aber vor dem stilvollen Kamin, in dem nachgeahmte, mit glühroten Papierstreifen beklebte Kohlen lagen, waren behagliche Plauderplätze. »Sie sind ein Frühaufsteher, Herr Spinell«, sagte Herrn Klöterjans Gattin. »Zufällig habe ich Sie nun schon 2 oder 3 Mal um 7:30 am Morgen das Haus verlassen sehen.« »Ein Frühaufsteher, auch sehr mit Unterschied, gnädige Frau. Die Sache ist die, dass ich früh aufstehe, weil ich eigentlich ein Langschläfer bin.« »Das müssen Sie nun erklären, Herr Spinell.« Auch die Rätin Spatz wollte es erklärt haben. »Nun, ist man ein Frühaufsteher, so hat man es, dünkt mich, nicht nötig, gar so früh aufzustehen. Das Gewissen, gnädige Frau, es ist eine schlimme Sache mit dem Gewissen. Ich und meinesgleichen, wir schlagen uns Zeit unseres Lebens damit herum und haben alle Hände voll zu tun, es hier und da zu betrügen und ihm kleine, schlaue Genugtuungen zuteil werden zu lassen. Wir sind unnütze Geschöpfe, ich und meinesgleichen. Und abgesehen von wenigen guten Stunden schleppen wir uns an dem Bewusstsein unserer Unnützlichkeit wund und krank. Wir hassen das Nützliche, wir wissen, dass es gemein und unschön ist. Und wir verteidigen diese Wahrheit, wie man nur Wahrheiten verteidigt, die man unbedingt nötig hat. Und dennoch sind wir so ganz vom bösen Gewissen zernagt, dass kein heiler Fleck mehr an uns ist. Hinzu kommt, dass die ganze Art unserer inneren Existenz, unsere Weltanschauung, unsere Arbeitsweise von schrecklich ungesunder, unterminierender, aufreibender Wirkung ist. Und auch dies verschlimmert die Sache. Da gibt es nun kleine Linderungsmittel, ohne die man es einfach nicht aushielte. Eine gewisse Artigkeit und hygienische Strenge der Lebensführung zum Beispiel ist manchen von uns ein Bedürfnis. Früh aufstehen. Grausam früh, ein kaltes Bad oder ein Spaziergang hinaus in den Schnee. Das macht, dass wir vielleicht eine Stunde lang ein wenig zufrieden mit uns sind. Gäbe ich mich, wie ich bin, so würde ich bis in den Nachmittag hinein im Bette liegen, glauben Sie mir. Wenn ich früh aufstehe, so ist das eigentlich Heuchelei. Nein, weshalb, Herr Spinell? Ich nenne das Selbstüberwindung. Nicht wahr, Frau Rätin? Auch die Rätin Spatz nannte es Selbstüberwindung. Heuchelei oder Selbstüberwindung, gnädige Frau, welches Wort man nun vorzieht. Ich bin so gramvoll ehrlich veranlagt, dass ich... Das ist es. Sicher grämen Sie sich zu viel. Ja, gnädige Frau, ich gräme mich viel. Das gute Wetter hielt an. Weiß hart und sauber in Windstille und lichtem Frost, in blendender Helle und bläulichem Schatten lag die Gegend, lagen Berge, Haus und Garten und ein zartblauer Himmel, in dem Myriaden von flimmernden Leuchtkörperchen, von glitzernden Kristallen zu tanzen schienen, wölbte sich makellos über dem Ganzen. Der Gattin Herrn Klöter-Jans ging es leidlich in dieser Zeit. Sie war fieberfrei, hustete fast gar nicht und aß ohne allzu viel Widerwillen. Oftmals saß sie, wie das ihrer Vorschrift war, stundenlang im sonnigen Frost auf der Terrasse. Sie saß im Schnee, ganz in Decken und Pelzwerk verpackt und atmete hoffnungsvoll die reine, eisige Luft, um ihrer Luftröhre zu dienen. Dann bemerkte sie zuweilen Herrn Spinell, wie er ebenfalls warm gekleidet und in Pelzschuhen, die seinen Füßen einen fantastischen Umfang verliehen, sich im Garten erging. Er ging mit tastenden Schritten und einer gewissen behutsamen und steif-graziösen Armhaltung durch den Schnee, grüßte sie ehrerbietig, wenn er zur Terrasse kam, und stieg die unteren Stufen hinan, um ein kleines Gespräch zu beginnen. »Heute auf meinem Morgenspaziergang habe ich eine schöne Frau gesehen. Gott, sie war schön«, sagte er, legte den Kopf auf die Seite und spreizte die Hände. »Wirklich, Herr Spinell? Beschreiben Sie sie mir doch.« »Nein, das kann ich nicht. Oder ich würde Ihnen doch ein unrichtiges Bild von ihr geben. Ich habe die Dame im Vorübergehen nur mit einem halben Blicke gestreift. Ich habe sie in Wirklichkeit nicht gesehen. Aber der verwischte Schatten von ihr, den ich empfing, hat genügt, meine Fantasie anzuregen und mich ein Bild mit fortnehmen zu lassen, das schön ist. Gott, das ist schön!« Sie lachte. »Ist das Ihre Art, sich schöne Frauen zu betrachten, Herr Spinell?« »Ja, gnädige Frau, und es ist eine bessere Art, als wenn ich Ihnen plump und wirklichkeitsgierig ins Gesicht starrte und den Eindruck einer fehlerhaften Tatsächlichkeit davon trüge.« »Wirklichkeitsgierig, das ist ein sonderbares Wort, ein richtiges Schriftstellerwort, Herr Spinell. Aber es macht Eindruck auf mich, will ich Ihnen sagen. Es liegt so manches darin, wovon ich ein wenig verstehe. Etwas Unabhängiges und Freies, das sogar der Wirklichkeit die Achtung kündigt, obgleich sie doch das Respektabelste ist, was es gibt. Ja, das Respektable selbst. Und dann begreife ich, dass es etwas gibt außer dem Handgreiflichen. Etwas Zarteres.«
»Ich weiß nur ein Gesicht«, sagte er plötzlich mit einer seltsam freudigen Bewegung in der Stimme, erhob seine geballten Hände zu den Schultern und ließ in einem exaltierten Lächeln seine kariösen Zähne sehen. »Ich weiß nur ein Gesicht, dessen veredelte Wirklichkeit durch meine Einbildung korrigieren zu wollen sündhaft wäre, das ich betrachten, auf dem ich verweilen möchte, nicht Minuten, nicht Stunden, sondern mein ganzes Leben lang, mich ganz darin verlieren und alles Irdische darüber vergessen.«
»Ja, ja, Herr Spinell, nur dass Fräulein von Osterloh doch ziemlich abstehende Ohren hat.« Er schwieg und verbeugte sich tief. Als er wieder aufrecht stand, ruhten seine Augen mit einem Ausdruck von Verlegenheit und Schmerz auf dem kleinen, seltsamen Äderchen, das sich blassblau und kränklich in der Klarheit ihrer wie durchsichtigen Stirn verzweigte. Ein Kauz, ein ganz wunderlicher Kauz. Herrn Klöter-Jans Gattin dachte zuweilen nach über ihn, denn sie hatte sehr viele Zeit zum Nachdenken. Sei es, dass der Luftwechsel anfing, die Wirkung zu versagen, oder dass irgendein positiv schädlicher Einfluss sie berührt hatte, ihr Befinden war schlechter geworden. Der Zustand ihrer Luftröhre schien zu wünschen übrig zu lassen. Sie fühlte sich schwach, müde, appetitlos, fieberte nicht selten. Und Dr. Leander hatte ihr aufs Entschiedenste Ruhe, Stillverhalten und Vorsicht empfohlen. So saß sie, wenn sie nicht liegen musste, in Gesellschaft der Rätin Spatz, verhielt sich still und hing eine Handarbeit im Schoße, an der sie nicht arbeitete, diesem oder jenem Gedanken nach. Ja, er machte ihr Gedanken, dieser absonderliche Herr Spinell. Und was das Merkwürdige war, nicht sowohl über seine als über ihre eigene Person. Auf irgendeine Weise rief er in ihr eine seltsame Neugier, ein nie gekanntes Interesse für ihr eigenes Sein hervor. Eines Tages hatte er gesprächsweise geäußert, »Nein, es sind rätselvolle Tatsachen, die Frauen. So wenig Neues ist, so wenig kann man ablassen, davor zu stehen und zu staunen. Da ist ein wunderbares Geschöpf, eine Sylphe, ein Duftgebild, ein Märchentraum von einem Wesen. Was tut sie? Sie geht hin und ergibt sich einem Jahrmarkts-Herkules oder schlechter Burschen. Sie kommt an seinem Arme daher, lehnt vielleicht sogar ihren Kopf an seine Schulter und blickt dabei verschlagen lächelnd um sich her, als wollte sie sagen, ja, nun zerbrecht euch die Köpfe über diese Erscheinung. Und wir zerbrechen sie uns.« Hiermit hatte Herrn Klöderjans Gattin sich wiederholt beschäftigt. Eines anderen Tages fand zum Erstaunen der Rätin Spatz folgendes Zwiegespräch zwischen ihnen statt. »Darf ich einmal fragen, gnädige Frau, aber es ist wohl naseweis, wie Sie heißen, wie eigentlich Ihr Name ist?«
»Ich heiße doch Klöderjan, Herr Spinell.«
»Das weiß ich. Oder vielmehr, ich leugne es. Ich meine natürlich Ihren eigenen Namen, Ihren Mädchennamen. Sie werden gerecht sein und einräumen, gnädige Frau, dass wer Sie, Frau Klöderjan, nennen wollte, die Peitsche verdiente.«
Sie lachte so herzlich, dass das blaue Äderchen über ihrer Braue beängstigend deutlich hervortrat und ihrem zarten, süßen Gesicht einen Ausdruck von Anstrengung und Bedrängnis verlieh, der tief beunruhigte. »Nein, bewahre, Herr Spinell, die Peitsche! Ist Klöderjan Ihnen so fürchterlich?«
»Ja, gnädige Frau, ich hasse diesen Namen aus Herzensgrund, seit ich ihn zum ersten Mal vernahm. Er ist komisch und zum Verzweifeln unschön. Und es ist Barbarei und Niedertracht, wenn man die Sitte so weit treibt, auf Sie den Namen Ihres Herrn Gemahls zu übertragen.«
»Nun, und Eckhoff? Ist Eckhoff schöner? Mein Vater heißt Eckhoff.«
»Oh, sehen Sie, Eckhoff ist etwas ganz anderes. Eckhoff hieß sogar ein großer Schauspieler. Eckhoff passiert. Sie erwähnten nur Ihres Vaters, ist Ihre Vormutter?«
»Ja, meine Mutter starb, als ich noch klein war.«
»Ach, sprechen Sie mir doch ein wenig mehr von Ihnen, darf ich Sie bitten? Wenn es Sie ermüdet, dann nicht. Dann ruhen Sie und ich fahre fort, Ihnen von Paris zu erzählen, wie neulich. Aber Sie könnten ja ganz leise reden. Ja, wenn Sie flüstern, so wird das alles nur schöner machen. Sie wurden in Bremen geboren.« Und diese Frage tat er beinahe tunlos mit einem ehrfurchtsvollen und inhaltsschweren Ausdruck, als sei Bremen eine Stadt ohnegleichen. Eine Stadt voller unnennbarer Abenteuer und verschwiegener Schönheiten, in der geboren zu sein, eine geheimnisvolle Hoheit verleihe.
»Tja, denken Sie«, sagte sie unwillkürlich, »ich bin aus Bremen.«
»Ich war einmal dort«, bemerkte er nachdenklich.
»Mein Gott, Sie waren auch dort? Nein, hören Sie, Herr Spinell, zwischen Tunis und Spitzbergen haben Sie, glaube ich, alles gesehen.«
»Ja, ich war einmal dort«, wiederholte er ein paar kurze Abendstunden. »Ich entsinne mich einer alten, schmalen Straße, über deren Giebeln schief und seltsam der Mond stand. Dann war ich in einem Keller, in dem es nach Wein und Moder roch. Das ist eine durchdringende Erinnerung.«
»Wirklich? Wo mag das gewesen sein? Ja, in solchem grauen Giebelhause, einem alten Kaufmannshause mit hallender Diele und weiß lackierter Galerie, bin ich geboren.«
»Ihr Vater ist also Kaufmann?« fragte er ein wenig zögernd.
»Ja, aber außerdem und eigentlich wohl in erster Linie ist er ein Künstler.«
»Inwiefern?«
»Er spielt die Geige. Aber das sagt nicht viel, wie er sich spielt, Herr Spinell. Das ist die Sache. Einige Töne habe ich niemals hören können, ohne dass mir die Tränen so merkwürdig brennend in die Augen stiegen, wie sonst bei keinem Erlebnis. Sie glauben es nicht.«
»Ich glaube es. Ach, ob ich es glaube. Sagen Sie mir, gnädige Frau, Ihre Familie ist wohl alt. Es haben wohl schon viele Generationen in dem grauen Giebelhause gelebt, gearbeitet und das Zeitliche gesegnet.«
»Ja, warum fragen Sie übrigens?«
weil es nicht selten geschieht, dass ein Geschlecht mit praktischen, bürgerlichen und trockenen Traditionen sich gegen das Ende seiner Tage noch einmal durch die Kunst verklärt.
Ist dem so? Ja, was meinen Vater betrifft, so ist er sicherlich mehr ein Künstler als mancher, der sich so nennt und vom Ruhme lebt. Ich spiele nur ein bisschen Klavier. Jetzt haben sie es mir ja verboten. Aber damals zu Hause spielte ich noch. Mein Vater und ich, wir spielten zusammen. Ja, ich habe all die Jahre in lieber Erinnerung, besonders den Garten, unseren Garten hinterm Hause. Er war jämmerlich verwildert und verwuchert und von zerbröckelten, bemoosten Mauern eingeschlossen. Aber gerade das gab ihm viel Reiz. In der Mitte war ein Springbrunnen mit einem dichten Kranz von Schwertlilien umgeben. Im Sommer verbrachte ich dort lange Stunden mit meinen Freundinnen. Wir saßen alle auf kleinen Feldsesseln rund um den Springbrunnen herum.
»Wie schön«, sagte Herr Spinell und zog die Schultern empor, »saßen sie und sangen.«
»Nein, wir häkelten meistens.«
»Immerhin, immerhin.«
»Ja, wir häkelten und schwatzten, meine 6 Freundinnen und ich.«
»Wie schön, Gott, hören Sie, wie schön«, rief Herr Spinell, und sein Gesicht war gänzlich verzerrt.
»Was finden Sie nun hieran so besonders schön, Herr Spinell?«
Oh, dies, dass es 6 außer ihnen ward, dass sie nicht in diese Zahl eingeschlossen waren, sondern dass sie gleichsam als Königin daraus hervortraten. Sie waren ausgezeichnet vor ihren 6 Freundinnen. Eine kleine goldene Krone, ganz unscheinbar, aber bedeutungsvoll, saß in ihrem Haar und blinkte.
Nein, Unsinn, nichts von einer Krone,
doch. Sie blinkte heimlich. Ich hätte sie gesehen, hätte sie deutlich in ihrem Haar gesehen, wenn ich in einer dieser Stunden unvermerkt im Gestrüpp gestanden hätte.
Gott weiß, was sie gesehen hätten. Sie standen aber nicht dort. Sondern eines Tages war es mein jetziger Mann, der zusammen mit meinem Vater aus dem Gebüsch hervortrat. Ich fürchte, sie hatten sogar allerhand von unserem Geschwätz belauscht.
Dort war es also, wo Sie Ihren Herrn Gemahl kennenlernten, gnädige Frau.
Ja, dort lernte ich ihn kennen, sagte sie laut und fröhlich. Und indem sie lächelte, trat das zartblaue Äderchen angestrengt und seltsam über ihrer Braue hervor. Er besuchte meinen Vater in Geschäften, wissen Sie. Am nächsten Tag war er zum Diner geladen und noch 3 Tage später hielt er um meine Hand an.
Wirklich? Ging das alles so außerordentlich schnell?
Ja. Das heißt, von nun an ging es ein wenig langsamer. Denn mein Vater war der Sache eigentlich gar nicht geneigt, müssen Sie wissen, und machte eine längere Bedenkzeit zur Bedingung. Erstens wollte er mich lieber bei sich behalten, und dann hatte er noch andere Skrupel. Aber ich wollte es eben, sagte sie lächelnd, und wieder beherrschte das blassblaue Äderchen mit einem bedrängten und kränklichen Ausdruck ihr ganzes liebliches Gesicht.
»Ah, Sie wollten es.«
»Ja, und ich habe einen ganz festen und respektablen Willen gezeigt, wie Sie sehen.«
»Wie ich es sehe, ja,
so dass mein Vater sich schließlich darein ergeben musste.«
»Und so verließen Sie ihn denn, und seine Geige, verließen das alte Haus, den verwucherten Garten, in Springbrunnen und ihre 6 Freundinnen und zogen mit Herrn Klöter, ja.
Und zog mit, Sie haben meine Ausdrucksweise, Herr Spinell, beinahe biblisch. Ja, ich verließ das alles, denn so will es ja die Natur.
Ja, so will sie es wohl.
Und dann handelte es sich ja um mein Glück.
Gewiss, und es kam, das Glück.
Das kam in der Stunde, Herr Spinell, als man mir zuerst den kleinen Anton brachte, unseren kleinen Anton.
Und als er so kräftig mit seinen kleinen, gesunden Lungen schrie, stark und gesund, wie er ist. Es ist nicht das erste Mal, dass ich Sie von der Gesundheit Ihres kleinen Anton sprechen höre, gnädige Frau. Er muss ganz ungewöhnlich gesund sein.
Das ist er. Und er sieht meinem Mann so lächerlich ähnlich.
Ah, ja. So begab es sich also, und nun heißen Sie nicht mehr Eckhoff, sondern anders, und haben den kleinen gesunden Anton und leiden ein wenig an der Luftröhre.
Ja, Und Sie sind ein durch und durch rätselhafter Mensch, Herr Spinell. Dessen versichere ich Sie.
Ja, straf mich Gott, das sind Sie, sagte die Rätin Spatz, die übrigens auch noch vorhanden war.
Aber auch mit diesem Gespräch beschäftigte Herrn Klöterjans Gattin sich mehrere Male in ihrem Innern. So nichtssagendes war, barg es doch einiges auf seinem Grunde, was ihren Gedanken über sich selbst Nahrung gab. War dies der schädliche Einfluss, der sie berührte? Ihre Schwäche nahm zu. Und oft stellte Fieber sich ein. Eine stille Glut, in der sie mit einem Gefühle sanfter Gehobenheit ruhte, der sie sich in einer nachdenklichen, preziösen, selbstgefälligen und ein wenig beleidigten Stimmung überließ. Wenn sie nicht das Bett hütete und Herr Spinell auf den Spitzen seiner großen Füße mit ungeheurer Behutsamkeit zu ihr trat, in einer Entfernung von 2 Schritten stehen blieb und das eine Bein zurückgestellt und den Oberkörper vorgebeugt, mit ehrfürchtig gedämpfter Stimme zu ihr sprach, wie als höbe er sie in scheuer Andacht sanft und hoch empor und bettete sie auf Wolkenpfühle, wo selbst kein schriller Laut und keine irdische Berührung sie erreichen solle, so erinnerte sie sich der Art, in der Herr Klöterjan zu sagen pflegte, »Vorsichtig, Gabriele, take care, mein Engel, und halte den Mund zu!« Eine Art, die wirkte, als schlüge er einem hart und wohlmeinend auf die Schulter. Dann aber wandte sie sich rasch von dieser Erinnerung ab, um in Schwäche und Gehobenheit auf den Wolkenpfühlen zu ruhen, die Herr Spinell ihr dienend bereitete. Eines Tages kam sie unvermittelt auf das kleine Gespräch zurück, das sie mit ihm über ihre Herkunft und Jugend geführt hatte. »Es ist also wahr«, fragte sie Herr Spinell, »dass Sie die Krone gesehen hätten?« Und obgleich jene Plauderei schon 14 Tage zurücklag, wusste er sofort, um was es sich handelte, und versicherte ihr mit bewegten Worten, dass er damals am Springbrunnen, als sie unter ihren 6 Freundinnen saß, die kleine Krone hätte blinken. Sie heimlich in ihrem Haar hätte blinken sehen. Einige Tage später erkundigte sich ein Kurgast aus Artigkeit bei ihr nach dem Wohlergehen ihres kleinen Anton daheim. Sie ließ zu Herrn Spinell, der sich in der Nähe befand, einen hurtigen Blick hinübergleiten und antwortete ein wenig gelangweilt, »Danke, wie soll es dem wohl gehen? Ihm und meinem Mann geht es gut.« Ende Februar, an einem Frosttage, reiner und leuchtender als alle, die vorhergegangen waren, herrschte in Einfried nichts als Übermut. Die Herrschaften mit den Herzfehlern besprachen sich untereinander mit geröteten Wangen, der diabetische General trällerte wie ein Jüngling und die Herren mit den unbeherrschten Beinen waren ganz außer Rand und Band. Was ging vor? Nichts Geringeres, als dass eine gemeinsame Ausfahrt unternommen werden sollte. Eine Schlittenpartie in mehreren Fuhrwerken mit Schellenklang und Peitschenknall ins Gebirge hinein. Dr. Leander hatte zur Zerstreuung seiner Patienten diesen Beschluss gefasst. Natürlich mussten die Schweren zu Hause bleiben, die armen Schweren. Man nickte sich zu und verabredete sich, sie nichts von dem Ganzen wissen zu lassen. Es tat allgemein wohl ein wenig Mitleid üben und Rücksicht nehmen zu können. Aber auch von denen, die sich an dem Vergnügen sehr wohl hätten beteiligen können, schlossen sich einige aus. Was Fräulein von Osterloh anging, so war sie ohne weiteres entschuldigt. Wer wie sie mit Pflichten überhäuft war, durfte an Schlittenpartien nicht ernstlich denken. Der Hausstand verlangte gebieterisch ihre Anwesenheit und kurzum sie blieb in Einfried. Dass aber auch Herrn Klöterjans Gattin erklärte, daheim bleiben zu wollen, verstimmte allseitig. Vergebens redete Dr. Leander ihr zu, die frische Fahrt auf sich wirken zu lassen. Sie behauptete, nicht aufgelegt zu sein, Migräne zu haben, sich matt zu fühlen. Und so musste man sich fügen. Der Zyniker und Witzbold aber nahm Anlass zu der Bemerkung, geben Sie Acht, nun fährt auch der verweste Säugling nicht mit. Und er bekam recht, denn Herr Spinell ließ wissen, dass er heute Nachmittag arbeiten wolle. Er gebrauchte sehr gern das Wort arbeiten für seine zweifelhafte Tätigkeit. Übrigens beklagte sich keine Seele über sein Fortbleiben. Und ebenso leicht verschmerzte man es, dass die Rätin Spatz sich entschloss, ihrer jüngeren Freundin Gesellschaft zu leisten, da das Fahren sie seekrank mache. Gleich nach dem Mittagessen, das heute schon gegen 12 Uhr stattgefunden hatte, hielten die Schlitten vor Einfried und in lebhaften Gruppen, warm vermummt, neugierig und angeregt, bewegten sich die Gäste durch den Garten. Herrn Klöterjans Gattin stand mit der Rätin Spatz an der Glastür, die zur Terrasse führte, und Herr Spinell am Fenster seines Zimmers, um der Abfahrt zuzusehen. Sie beobachteten, wie unter Scherzen und Gelächter kleine Kämpfe um die besten Plätze entstanden, wie Fräulein von Osterloh eine Pelzboa um den Hals von einem Gespann zum anderen lief, um Körbe mit Esswaren unter die Sitze zu schieben, wie Dr. Leander die Pelzmütze in der Stirn mit seinen funkelnden Brillengläsern noch einmal das Ganze überschaute, dann ebenfalls Platz nahm und das Zeichen zum Aufbruch gab. Die Pferde zogen an, ein paar Damen kreischten und fielen hinüber, die Schellen klapperten, die kurzstieligen Peitschen knallten und ließen ihre langen Schnüre im Schnee hinter den Kufen dreinschleppen, und Fräulein von Osterloh stand an der Gartenpforte und winkte mit ihrem Schnupftuch, bis an einer Biegung der Landstraße die gleitenden Gefährte verschwanden, das frohe Geräusch sich verlor. Dann kehrte sie durch den Garten zurück, um ihren Pflichten nachzueilen. Die beiden Damen verließen die Glastür, und fast gleichzeitig trat auch Herr Spinell von seinem Aussichtspunkte ab.
Gerd Westphal las die zweite von 4 Folgen aus der Erzählung Tristan von Thomas Mann in einer Aufnahme aus dem Jahr 1979. Auch diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Viele weitere Lesungen von Thomas Mann in der ARD Audiothek. Morgen um 8:30 geht's weiter.
Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Benjamin Kirsch. Nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz soll um 10 Uhr mit einer landesweiten Schweigeminute der Opfer gedacht werden. Zu diesem Zeitpunkt waren gestern die ersten Notrufe bei der Polizei eingegangen. Außerdem gilt von heute an eine dreitägige Staatstrauer. Ein 21-jähriger Österreicher hatte an seiner ehemaligen Schule 10 Menschen erschossen und sich anschließend selbst getötet. In Österreich ist jetzt eine Debatte über das Waffengesetz entbrannt. Laut Polizei hatte der Täter seine beiden Waffen legal besessen. Silke Hane in Wien zur Frage, wie man in Österreich an Waffen kommt.
Das hängt von den Waffen ab. Für die Waffen, die er hatte, muss man eine sogenannte Waffenbesitzkarte haben. Dafür muss man auch zum Beispiel ein psychologisches Gutachten vorlegen, dass man nicht dazu neigt, unter psychischer Belastung unvorsichtig mit Waffen umzugehen. Da stellt sich jetzt natürlich vielen die Frage, wie effektiv solche Hürden sind, wenn dann so